Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 17. Februar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Die fast 180-jährige Nideckbrücke beim Bärengraben braucht eine Generalüberholung.
Also jetzt stehen wir unter der Nideckbrücke in der Matte und da sieht man auch den Sand am Boden, auf der Pflasterung. Also das kommt direkt von den Absandungen. Und es ist nicht so, dass man das nie reinigt. Also das sandet laufend ab.
Über den Sanierungskredit entscheidet das Stadtberner Stimmvolk Mitte März. Dann, das Erdbeben hat in kurdischen Gebieten viele Todesopfer gefordert.
Die Leute in syrischen Kurdistan leben in Notsituation und brauchen Nothilfe.
Doch diese Nothilfe kommt im syrischen Kurdistan nicht an. Und in unserem heutigen Radioblog haben wir es mit einer für viele Menschen unangenehmen Situation zu tun.
Die Idioten waren zu Beginn noch ganz in Ordnung gewesen und erst als mit der Zeit immer mehr aufkreuzten, Freunde und Freundinnen, die sie gar nicht direkt eingeladen hatte, bemerkte sie, dass die meisten ein hämisches Grinsen im Gesicht trugen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rahl.
Das Berner Stadtparlament hat die neuen Leistungsverträge mit den vier großen Kulturinstitutionen abgesegnet. Deutlich am meisten Mittel erhält weiterhin Bühnen Bern mit rund 18 Millionen Franken. Die Kornhausbibliotheken, das Historische Museum und die Dampfzentrale erhalten je zwischen 1,5 und 3,5 Millionen pro Jahr. Das letzte Wort zu den neuen Leistungsverträgen hat das Berner Stimmvolk im Juni. Zudem genehmigte der Stadtrat Beiträge an weitere 16 Kulturinstitutionen. Die Angriffe der SVP auf die Reitschule blieben dabei einmal mehr folgenlos. Letta Semadeni erhält den Grand Prix Literatur 2023. Damit geht die höchste Schweizer Literaturauszeichnung erstmals an eine Autorin, die auch auf Rätoromanisch publiziert. Mit dem Preis würdigt das Bundesamt für Kultur das Gesamtwerk der 78-Jährigen. Die Engadinerin schreibt neben Gedichten auch Romane und Kinderbücher. Die Schweiz hat sich mit der Türkei geeinigt wegen der Einreise von Erdbebenopfern ohne Pass. Gemäß SRF hat die Türkei zugesagt, Personen, die zu Verwandten in die Schweiz reisen wollen, innert 24 Stunden die nötigen Papiere auszustellen. Davon profitieren nahe Verwandte wie Eheleute, Eltern, Kinder und Großeltern, nicht aber Geschwister. Wer Verwandte in die Schweiz holen möchte, muss eingebürgert sein oder eine B- oder C-Bewilligung haben. Die unbekannten Flugobjekte über Nordamerika waren wahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs. Gemäß Medienberichten geht der US-Geheimdienst davon aus, dass sie Unternehmen oder Forschungseinrichtungen gehören. Damit enden die Spekulationen. China habe nach Abschuss des Spionageballons weitere Spionageaktionen durchgeführt. Damit zum Wetter. Am Wochenende scheint trotz Wolkenfeldern die Sonne bei 14 Grad und auch anfangs Woche sollte es vorerst ziemlich sonnig bleiben bei rund 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Fast 180 Jahre hat die altehrwürdige Nideckbrücke beim Bärengraben auf dem Buckel. Erst einmal vor 30 Jahren wurde sie stellenweise saniert. Kein Wunder bröckelt der Sandstein an den Brückenpfeilern und wackeln die Pflastersteine auf der Straße. Deshalb plant die Stadt Bern eine umfassende Gesamtsanierung. Über den Kredit von 27 Millionen Franken entscheidet die Stadtberner Stimmbevölkerung Mitte März. Wilma Rahl bat Brigitte Gemperle um einen Rundgang, um die Wunden der Nideckbrücke genauer unter die Lupe zu nehmen. Brigitte Gemperle ist Baumeisterin und Projektverantwortliche für die Nideckbrücke beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Treffpunkt war die Busstation Nideck am unteren Ende der Altstadt.
Piet Kemperle, wir stehen gemeinsam am einen Ende der Nideckbrücke unten bei der Altstadt. Die Nideckbrücke braucht eine umfassende Sanierung. Wir werden jetzt gemeinsam einen kleinen Rundgang machen zu den vielen Wunden der Nideckbrücke. Wo gehen wir zuerst hin?
Vielleicht schauen wir uns gerade hier die Zwillingstreppe an, welche den Abgang zur Kirche macht. Und da sehen wir an den Natursteinseitenwänden diverse Schäden. Die ganze Brücke besteht ja hauptsächlich aus Sandstein und die müssen geflickt werden. Es gibt auch einzelne Bereiche, wo auch das Grundgerüst vom Granit Schäden aufweist, also Risse hat und saniert werden muss.
Können Sie das kurz beschreiben? Wie renoviert man so eine Sandsteinmauer?
Je nach Stärke der Absandungen, zum Beispiel wenn das 5 cm von der Grundstruktur betrifft, kann man einen Materialersatz machen, nur an der Oberfläche. Wenn es weitergeht, also 10, 15 cm, müsste man prüfen, ob man den ganzen Stein austauschen muss.
Wo gehen wir als nächstes hin?
Vielleicht wieder hoch und dann über die Brücke, damit wir die Oberfläche uns anschauen können. Also hier...
Wir stehen ganz am Anfang auf der Nideckbrücke.
Und hier sehen wir die Baumallee, also was davon noch übrig geblieben ist. Da versuchen wir, die Bäume zu ersetzen, aber auch zusätzliche noch wieder zu pflanzen in Baumgruben, die grösser sind, damit die Bäume auch eine Überlebenschance haben.
Wir spazieren weiter Richtung Mitte der Brücke.
Was man hier jetzt sehr gut sieht, das sind die Verformungen der Pflasterung. Das ist eine ungebundene Pflasterung und durch die Verkehrslast, die ursächlich halt auch durch den Busbetrieb enorm stark ist, also hier ist die Linie 12, die in einem sehr engen Takt drüber fährt, haben wir immer wieder die Thematik, wie fest muss eine Oberfläche sein, damit sie der Verkehrslast standhalten kann. Oder was kann man tun, damit wir weniger Unterhaltsarbeiten haben?
Was ist eine ungebundene Pflasterung?
Die ist nicht in Beton versetzt, sondern in einem Splittgemisch. Was man hier auch noch sieht am Rand, waren früher mal Rinnen für das Oberflächenwasser. Und diese sind durch die Verformung der Pflasterung völlig zerstört. Und im Moment sieht man nur noch den Sickerbeton, den wir notfallmäßig eingefüllt haben. Also das muss alles saniert werden.
Weil das Wasser nicht mehr abläuft?
Da es eine ungebundene Pflasterung ist, kann das Wasser auch so ablaufen, aber es bleibt natürlich bei einem Platzregen sehr viel Wasser liegen. Ja.
Mittlerweile sind wir beim Bärengraben angekommen. Wo gehen wir weiter?
Vielleicht schauen wir uns mal unten die Sandstein- oder die Natursteinkonstruktion an. Wenn wir jetzt unter den Nebenbogen auf der Bärenparkseite gehen, sieht man die Schäden am Naturstein, am Sandstein, Fugenausbrüchen und mit den Absandungen und die Nassstellen mit den Aussalzungen, die der Sandstein hat.
Und das ist alles Wasser, das von der Brücke durch die Konstruktion durchsickert?
Wir gehen davon aus, genau sagen können wir das natürlich auch nicht. Wir sind an einigen Stellen auch davon ausgegangen, dass es eventuell Leitungen im Innern der Brücke geben könnte, die kaputt sind. Bei der Untersuchung haben wir aber festgestellt, dass eigentlich die dicht sind. Aber die Befestigungen an die Brücke selber, also an die Rinnen zum Beispiel, die sind einfach auch verrostet und müssen neu gemacht werden. Jetzt gehen wir am besten unten durch über die Untertorbrücke. Und auch hier sieht man gut oben an der Brüstung diese Nassstellen. Das hat ja jetzt schon sehr lange nicht mehr geregnet und trotzdem sieht man diese Nassstellen. Deshalb ist auch geplant, dass in einem ersten Schritt, in der ersten Etappe, die Sanierung an der Oberfläche stattfindet. Also die ganze Abdichtung mit der Pflastersteinsanierung mit den Baumgruben, das ist in einer ersten Etappe geplant. Und dann soll es einen Unterbruch von 3 bis 5 Jahren geben. damit der Sandstein erst austrocknen kann. Also das versprechen wir uns, dass dort das Wasser dann ein bisschen austrocknen kann, bevor wir mit der Sandsteinsanierung weiterfahren.
Das geht 3 bis 5 Jahre, bis dieser Stein trocknet?
Wir werden sehen. Wir wissen auch nicht, wie viel Wasser. Es gibt ja auch die aufgefüllten Hohlräume. Wie nass ist dieses Material dort genau? Das wissen wir gar nicht. An dieses Material werden wir auch nur oberflächlich hinkommen. Dann gehen wir weiter auf die Matte oder in die Matte. Also jetzt stehen wir unter der Nideckbrücke in der Matte und da sieht man auch den Sand am Boden, auf der Pflasterung, also das kommt direkt von den Absandungen. Und es ist nicht so, dass man das nie reinigt, also das sandet laufend ab. Und je nachdem, wie tief diese Absandungen sind, da haben wir auch Natursteinspezialisten, die das dann beurteilen und die Maßnahmen festlegen. Jetzt gehen wir die Nideck-Treppe hoch, die wir auch sanieren wollen. Einerseits haben wir die Seitenwände und deshalb muss auch das Dach weggenommen werden wahrscheinlich. Also wir sind da noch an Lösungen suchen, kommt aber sicher wieder so hin. Und was wir auch machen werden, sind die Stufen.
Die Treppe bleibt aus Holz?
Das wollen wir so lassen, ja. Also sowieso jeder Eingriff machen wir nur, wenn er wirklich notwendig ist. Es ist eine historische Brücke, also wir sind da auch verpflichtet, einfach den Bestand so gut wie möglich zu erhalten. Genau.
Im März stimmt die Stadtbevölkerung erstmal über den Kredit ab. Wann würden denn die Bauarbeiten beginnen? Wie lange würden sie dauern?
Also geplant ist im Moment, dass wir im 2025 mit den Bauarbeiten der ersten Etappe beginnen. Wir sind auch noch, müssen noch einen weiten Weg gehen. Wir haben das Bauprojekt, das wir jetzt dann ausarbeiten könnten. Und wir haben auch noch das Auflageprojekt, müssen die Bewilligung abwarten. Also es gibt noch verschiedene Meilensteine, die wir erst erreichen müssen, um dann wirklich in die Ausführung gehen zu können.
Brigitte Gemperle ist Baumeisterin und Projektleiterin beim Tiefbauamt der Stadt Bern. Den ungekürzten Rundgang rund um die Nideckbrücke gibt's auf rabe.ch/info. Der nächste wichtige Meilenstein für das Sanierungsprojekt ist die Abstimmung vom 12. März. Dann entscheidet das Berner Stimmvolk über den Sanierungskredit von 27 Millionen Franken. Gleich berichten wir hier im Info über die Situation in Nordsyrien. Erst hören wir aber noch die Red Hot Chili Peppers mit Under the Bridge.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel
Rabe Info.
Über 40.000, so viele Todesopfer haben die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion bisher gefordert. In Nordsyrien wären Tausende auf Nothilfe angewiesen, doch diese kommt bei den Betroffenen meist nicht an. Sarah Heinzmann berichtet.
Nislian Serai engagiert sich bei Hevia Sora Kurdistane. Zu Deutsch, Kurdistan, Roter Halbmond, Schweiz. Neslihan Serai hält sich momentan in Biel auf, ist aber in Kontakt mit Menschen im kurdischen Nordsyrien. Über 5000 Menschen sind aufgrund des Erdbebens in Syrien ums Leben gekommen. Aus Augenzeugenberichten fasst Serai die Situation in Rojava wie folgt zusammen.
Es sind sehr viele Gebäude zerstört, es sind sehr viele Städte und Dörfer zerstört. Es sind tausende Menschen, die immer noch verschüttet sind, und die, die überlebt haben, die schlafen seit Tagen entweder in ihrem Auto oder in Gärten oder auf öffentlichen Plätzen.
Ähnliches beschreibt auch der Journalist Cömert Hemdoş, der sich in der vom türkischen Militär kontrollierten Stadt Efrin in Rojava befindet.
Also die Lage ist auch im Krankenhäuser ist mehr katastrophal. Auch es gibt eine große Anzahl von Menschen, die sind noch immer unter Trümmern. Die Leute in syrischen Kurdistan leben in Notsituation und brauchen Nothilfe.
Die Menschen in Rojava brauchen Nothilfe, doch diese gelangt nur schwer zu den Menschen. Denn praktisch alle der zahlreichen Grenzübergänge von der Türkei nach Syrien sind aus politischen Gründen geschlossen. Neslihan Serai.
Die ersten 2-3 Tage nach dem Erdbeben wurden die Grenzen nicht geöffnet. Seit das von der türkischen Seite oder vom Assad-Regime wurden Transporter und Hilfsorganisationen zurückbehalten. Also da konnten die Leute gar nicht durch, um Hilfe zu leisten oder Hilfsgüter an Ort und Stelle zu bringen.
Nun wurden 2 Grenzübergänge geöffnet. Doch in Nordsyrien kommt nach wie vor kaum Erdbebenhilfe an. Der Grund, viele der Hilfsgüter müssen abgegeben werden.
Zum Teil manche Rebellen oder das Assad-Regime drängt die Hilfsorganisationen irgendwie dazu, dass sie die Hälfte der Hilfsgüter ihnen abgeben, damit sie weiterkommen können. Also es ist immer noch schwierig, aber zumindest gelingt es den Leuten, einige Hilfe bis zu den Opfern zu bringen.
Die Situation in Nordsyrien in Rojava war aber schon vor dem Erdbeben kompliziert.
Einige Teile werden vom syrischen Staat regiert. Afrin wird vom türkischen Staat regiert und die anderen Städte und autonomen Verwaltungen werden von der ANES regiert. Das ist eine autonomische Verwaltung in Rojava.
Der Bürgerkrieg in Syrien hält seit 12 Jahren an. Die kurdischen Gebiete in Nordsyrien werden dabei sowohl von türkischer wie auch von syrischer Seite angegriffen. Das Erdbeben hätte sich in einer geopolitisch sehr instabilen Situation ereignet, erklärt Eugenia Portioli, ebenfalls Freiwillige bei Heviesura Kurdistane.
Das Erdbeben ereignet sich in einem geopolitischen, sehr fragilen Kontext, in dem Krieg und Vertreibung seit Jahren herrschen,
erklärt Eugenia Portioli. Der kurdische Rote Halbmond ist die Partnerorganisation von Heviesura Kurdistane.
Das Kurdish Red Crescent, also der kurdische Rote Halbmond, ist unsere Partnerorganisation vor Ort. Vor Ort, das bedeutet in Nordostsyrien für das Rojava.
Diese Organisation sei ein wichtiger Anbieter von Gesundheitsdiensten und Nothilfe in Nordsyrien, erklärt Eugenia Portioli.
Aber die Lieferung von Hilfsgütern werden in Norden Syriens durch die zersplitterten Gebiete und die Kontrolle durch die Regierung von Bashar al-Assad in Syrien und auch durch Türkei nahe islamistischen Rebelle erschwert.
Dass diese humanitäre Arbeit erschwert wird, sei frustrierend, meint Neslihan Seray.
Dadurch, dass wir kein Land sozusagen hinter uns haben, wird das uns erschwert. Und das ist etwas, was sehr traurig ist. Da wird man, sag ich mal, nicht nur wir als Organisation, sondern die Menschen werden dann dort von vielen Seiten, ihnen das Leben von vielen Seiten erschwert. Also erstens mal werden sie unterdrückt und zweitens mal kommen sie nicht mal richtig an eine Unterstützung oder an eine Hilfe.
Deswegen brauche es Druck durch die internationale Gemeinschaft, damit sich die Lage in Nordsyrien verbessert, meint auch Cumhuriyet Hemdoş, der sich in Afrin aufhält.
Die internationale Gemeinschaft soll die Türkei unter Druck setzen, sonst wird die Lage in syrischen Kurdistan und besonders in Afrin noch tragisch. Das ist wirklich traurig.
Das Interview mit dem Journalisten Cumhuriyet Hemdoş hat das Radio Korax am Montag geführt. Wer sich über die Organisation Kurdistan Roter Halbmond Schweiz informieren will, findet auf rabe.ch einen entsprechenden Link.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser aus der Feder von Nicola Kessler. In seinem Text geht es um eine Situation, die für viele Menschen unangenehm ist.
Nein, probiert's gar nicht erst, rief sie aus und schob noch ein "Ihr Idioten" nach. Denn so sah es nun mal aus. Echte Idioten waren das. Da konnte nun eigentlich kein Zweifel mehr bestehen. Klar waren das auch ihre besten Freunde und Freundinnen, die da um sie rumschwirrten. Aber eben alles auch waschechte Idioten, dachte sie grimmig. Liebenswerte, waschechte Idioten und vor allem Idioten, die mir nicht zuhören. Da wäre ich doch besser einfach zu Hause geblieben, dachte sie. Mit meinen Topfpflanzen auf dem Balkon, die sind im Prinzip viel gesellschaftsverträglicher, jedenfalls haben die ein deutlich weniger peinliches Benehmen oder eigentlich auch einfach gar kein Benehmen, aber das kam in Sachen Peinlichkeit dann doch aufs Gleiche raus. Das ist eigentlich offensichtlich, dachte sie, und gleichzeitig warf sie warnende Blicke in die Runde. Doch im allgemeinen Spektakel, zu dem der Abend gerade verkam, interessierte sich offenbar niemand für ihr Protestieren. Dabei hatte das jedoch eigentlich ganz harmlos begonnen. Eine spontane Idee war das gewesen, für einen gemütlichen Abend, irgendwo zusammen noch einen heben und etwas in die Abendsonne schauen. Was man halt so macht. Jedenfalls waren die anderen damit offensichtlich einverstanden und sind ihrem Vorschlag in eine der vielen Pop-up-Bars gefolgt. Anfangs war es ja auch tatsächlich noch gemütlich und die Idioten, sie fand gerade keine freundlichere Bezeichnung für die Meute um sie, obwohl Meute würde eigentlich auch noch gut passen, dachte sie, aber eine neutrale oder gar freundliche Bezeichnung war das ja offensichtlich auch nicht. Jedenfalls, die Idioten waren zu Beginn noch ganz in Ordnung gewesen und erst als mit der Zeit immer mehr aufkreuzten, Freunde und Freundinnen, die sie gar nicht direkt eingeladen hatte, bemerkte sie, dass die meisten ein hämisches Grinsen im Gesicht trugen. Vielleicht war es auch einfach nur ein Grinsen oder sogar ein freundliches Grinsen gewesen. Aber sie witterte Verrat. Da war etwas im Gange und sie sah, wie die Leute einander und ihr zuzwinkerten und sich Blicke zuwarfen, als ob man noch etwas abwarten würde, bis auch wirklich alle da waren. Aber sie hatte sich vorgenommen, das Spiel nicht mitzuspielen und die Ahnungslose zu geben. Alles andere würde die nur erst recht auf falsche Gedanken bringen. Und gerade, als sie sich sicher war, dass es sich hier wirklich ganz eindeutig um eine Verschwörung handeln musste, drehten sich alle zu ihr um, strahlten sie an und wie auf unsichtbares Zeichen hin wurde die Musik in der Bar abgedreht. Sie wusste, das konnte nur eines heißen. Sie war durchschaut worden und nun wurde ihr Feierabendbier von den Idioten gekapert. Die wollten das zu einer ganz großen Sache werden lassen und trotz ihres drohenden Zeigefingers oder vielleicht auch gerade deswegen holten die Idioten nun gemeinsam Luft. Nicht singen, zischte sie noch und versuchte sich vor all den Blicken wegzuducken. Aber es nützte nichts mehr. In voller Lautstärke wurde jetzt für die halbe Stadt hörbar gegen ihren Willen ihr Geburtstag gefeiert. Und ihre beste Freundin drückte sie lachend an sich und schaukelte sie leicht im Takt des Gegröhles drumrum. »Ach«, sagte sie, sich ihrem Schicksal ergebend und nun selbst auch grinsend, »alles Idioten.«
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 17. Februar. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über explodierende Mieten und Wohnungsnot. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Sarah Heinzmann, das Radio Korax in Halle und Nicola Kessler. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Genießt das Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.